Mama Carlotta stand neben ihrem Fahrrad und überlegte, ob sie wirklich aufsteigen sollte. Der Wind fuhr ihr mit einer Kraft entgegen, die ihr Angst machte. Würde sie dagegen ankommen? Sie beugte sich tief über den Lenker und sah beim Fahren weder rechts noch links. Deswegen erschrak sie zu Tode, als sich ihr vor dem Seniorenheim jemand in den Weg stellte und nach ihrem Fahrradlenker griff. Das Rad kippte zur Straßenmitte und Carlotta Capella konnte sich gerade noch mit dem linken Fuß abstützen, sonst hätte sie sich auf dem Pflaster der Steinmannstraße wiedergefunden. »Sind Sie verrückt geworden?« fuhr sie den alten Mann an, der vor ihr stand und sie interessiert betrachtete. Nicht schuldbewusst, nicht erschrocken oder ängstlich, sondern tatsächlich interessiert. Erst in diesem Moment sah Mama Carlotta, dass er unter seiner Winterjacke nur eine Unterhose trug. Spindeldürre Beine ragten grotesk daraus hervor, die Füße steckten in klobigen, braunrot karierten Pantoffeln. »Nichts verraten«, sagte er und zeigte die Steinmannstraße hinauf. »Keiner darf was wissen.« Nun ahnte Mama Carlotta, was für einen Menschen sie vor sich hatte. Dem ging es anscheinend so wie dem Bruder ihres Zahnarztes. Schon mit Ende 40 hatte der geistige Verfall bei ihm eingesetzt. Und da er die Metzgerei ihres Dorfes betrieb und täglich mit scharfen Messern hantierte, war er bald aus dem Verkehr gezogen worden. Nachdem er sich dann in einem unbeobachteten Moment zu seiner Schlachterei aufgemacht hatte, dort zu einem Hackebeil gegriffen und alles, was sich besänftigend auf ihn zubewegte, unbedingt verwursten wollte, hatte man ihn von da an in seinem Schlafzimmer eingesperrt. »Keiner darf was wissen«, wiederholte der alte Mann. Und Mama Carlotta beeilte sich, ihm beizupflichten, so wie sie es alle bei dem Metzger in ihrem Dorf taten, der aggressiv wurde, wenn jemand nicht seiner Meinung war. Zum Glück kam in diesem Moment eine Frau im weißen Kittel aus dem Seniorenheim gelaufen. »Entschuldigung«, rief sie schon von Weitem, »Herr Lürsen ist uns mal wieder entwischt.« Schwer atmend stand sie vor Mama Carlotta und entschuldigte sich noch drei weitere Male. »Früher war er Lehrer«, erklärte sie. »Er will jeden Tag in die Schule und seinen Stundenplan ändern, damit er samstags keinen Unterricht hat.« Sie griff nach seinem Arm und führte ihn weg. Mitleidig sah Carlotta dem Mann hinterher, der in kleinen Schritten neben der alten Pflegerin hertrippelte. Die redete auf ihn ein, während er versuchte, mit ihr Schritt zu halten. Mama Carlotta schwang sich wieder auf den Sattel und begann nach Leibeskräften zu treten. Woran ein Mensch wohl merkte, dass die geistige Umnachtung nach ihm griff? Ob er es überhaupt selber merkte? Oder merkten es nur die anderen? An der Einmündung zum Hochkamp war sie kurz in Versuchung, links abzubiegen und endlich Käpt'ns Kajüte den Besuch abzustatten, auf den Tove, der Wirt, sicherlich längst wartete. Schon seit mehreren Tagen war sie auf der Insel, aber noch immer hatte sich keine Gelegenheit gefunden. Da niemand von ihren Besuchen in der Imbissstube wissen durfte, musste sie auf eine gute Gelegenheit warten, und die hatte es bisher nicht gegeben, weil Mama Carlotta beinahe täglich mit Caroline im Atelier gewesen war. Jetzt hätte es ihr gut getan, sich aufzuwärmen an einem Cappuccino, zu stärken mit einem Vino Rosso und sich sagen zu lassen, dass alles halb so schlimm sei, dass so ein Wind noch längst kein Sturm und auf Sylt vollkommen normal sei. Sicher hätte ihr Toves Zuspruch gut getan und Fietjes Gleichmut auch. Mama Carlotta war jemand, der sich gern etwas einreden ließ. Das Leben war viel leichter zu ertragen, wenn man fest daran glaubte, dass auf jedes Tief ein Hoch folgte, auf jeden dunklen Tag ein sonniger und eben auf jeden Sturm eine Flaute. Aber sie wurde im Haushalt ihrer Tochter gebraucht. Da blieb keine Zeit für einen Besuch in Käpt'ns Kajüte. Sie musste selbst dafür sorgen, dass sie den Mut nicht verlor. Im selben Rhythmus, in dem sie in die Pedale trat, belehrte sie sich, dass der Sturm nur ein Wind und der Wind von der Insel nicht wegzudenken war. Erst recht nicht im Februar. Das Hotel stand in List, zwischen dem Ortskern und dem Hafen, in der Nähe des Wattenmeers. Das ist viel zu groß, um schön zu sein, knurrte Erik. Haben wir schon nicht genug von diesen viel zu großen Hotels? Sören nickte, aber er schien den Neubau, über dem die Richtkrone schwebte, gar nicht zu sehen. Stattdessen wies er zu einer frisch ausgehobenen Baugrube, die von der Straße aus zu erkennen war. Anscheinend irgendein Nebengebäude, Personaltrakt, Garagen oder so. Da werden sie es gefunden haben. Uwe Jöns, einer der Architekten, erwartete sie bereits und berichtete, dass der Baggerführer plötzlich seine Arbeit unterbrochen und aufgeregt nach ihm gerufen habe. Ein Gerippe, ganz deutlich zu erkennen, etwa 2 Meter tief, vielleicht ein Tier, aber vielleicht... Er sprach die schreckliche Vermutung nicht aus. Ich dachte, es ist besser, wenn ich die Polizei rufe. Dass er damit recht getan hatte, erkannte Erik schnell. Er hoffte, dass der gewissenhafte junge Architekt keine Schwierigkeiten mit seinem Vorgesetzten bekommen würde. Terminverzögerungen auf einer Baustelle dieser Größenordnung konnten viel Geld kosten. Und Erik war sicher, dass manch anderer Architekt das Zeichen zum Weitermachen gegeben hätte. Er bat Sören, den Gerichtsmediziner und die Spurenfahnder zu verständigen. Danach rufen Sie am besten auch meine Schwiegermutter an, fügte er leise hinzu, damit sie nicht mit dem Essen auf uns wartet. Sören war schlagartig schlecht gelaunt. Erst ein Skelett und dann noch der Verzicht auf gefüllte Artischocken. Kommissar Vetterich und seine Leute von der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle waren schnell da. Aber bis Dr. Hillmut auftauchte, war eine gute Stunde vergangen. Erstens, weil der schwergewichtige Gerichtsmediziner nicht zu den schnellsten gehörte. Zweitens, weil er der Ansicht war, dass bei Toten keine Eile geboten war. Und erst recht nicht, wenn der Tod schon so lange zurücklag, dass die Leiche bereits skelettiert war. Erik aber war froh, dass er mit Sören noch ein paar Minuten allein war. Vorsichtig umrundete er das Loch, das der Bagger bereits ausgehoben hatte. Wie lange mag die Leiche hier schon liegen? Sören zuckte mit den Achseln. Jedenfalls nicht so lange, wie der Mörder gehofft hat. Wer hier einen Menschen verbuddelt hat, konnte damit rechnen, dass er nie gefunden wird. Mörder? Erik sah seinen Assistenten strafend an. Sie ziehen voreilige Schlüsse. »Tue ich das?« »Dann hat sich hier wohl doch jemand sein eigenes Grab geschaufelt.«